Astor Interview Lounge.
Der Star Talk mit Christian und Bettina Aust. Ihr kennt das ja schon, bevor wir jetzt mit dem Interview loslegen, zum Warmwerden gibt's jetzt unsere Schnellfragerunde.
Wie heißt du?
Ich heiße Friedrich Mücke.
Was ist dein Beruf?
Mein Beruf ist Schauspieler.
Wie heißt dein aktueller Film?
Mein aktueller Film heißt Extrawurst.
Welchen Film siehst du dir immer wieder an und er wird dir nie langweilig?
Der Film heißt auf Französisch Bon Défil, hat den internationalen Titel Girlhood.
Popcorn süß oder salzig?
Salzig.
Mit welcher berühmten Schauspielerin oder welchem berühmten Schauspieler, tot oder lebendig, würdest du gerne einen Tag verbringen?
Cary Grant. Weil ich den gut finde, also weil mich interessieren würde, was, also ich würde konkret auch, ich sehe mich mit Cary Grant im Auto und wir schweigen. Und das ist ein, ich weiß nicht, das ist ein Vibe, den ich irgendwie fühle, wo ich denke, es lohnt sich.
Sehr cool. Wenn du eine Zeitreise auf ein Filmset machen könntest, welches würdest du dir aussuchen?
Ja, komisch, Matthias hat Titanic gesagt, das finde ich irgendwie auch ganz gut.
Nimmst du auch Titanic?
Ja, nehme ich auch Titanic.
Was ist dein Lieblingsfilmzitat?
Sanitäre Anlagen, Heizungs- und Schwimmbadtechnik, Röhrig. Ich glaube, das, warte mal, sanitäre Anlagen, Heizungs- und Schwimmbadtechnik, Heizungsbau und Schwimmbadtechnik, Röhrig. Aus Werner Beinhardt von Meister Röhrig.
Herrlich. Was wissen die meisten Leute nicht über dich?
Dass ich zaubern kann.
Wow. Wer war dein erster Leinwandschwarm?
Ich glaube, sie heißt Anna Klamski von My Girl.
Gut, wollen wir loslegen? Weil sonst rennt uns nachher die Zeit weg. Ja, und wir okay. müssen dann das, es ist ja immer dasselbe. Ne? Wir haben viel zu viele Fragen.
Los.
Alles klar. Okay. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Wir sind Bettina.
Und Christian. Ja, wir haben das jetzt mal neu gemacht, weil früher haben wir immer gesagt, habe ich mal gesagt, wir sind Bettina und Christian. Und Bettina hat gesagt, das geht so nicht.
Nee, ich finde irgendwie auch, ich sag mal selber meinen Namen, ja. Haben wir gemacht. Und unser Gast heute, das ist der Schauspieler Friedrich Mücke. Hallo Friedrich, schön, dass du für uns Zeit hast und dass du da bist.
Ja, ich freue mich. Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
Ja. In deinem neuen Film Extrawurst, da spielst du ja den stellvertretenden Vorsitzenden eines Tennisvereins. Privat spielst du da Tennis? Ist das so dein Ding oder sagst du eher nee?
Ich sag eher nee, beziehungsweise nicht vorerst. Ich hatte tatsächlich noch nie einen Tennisschläger in der Hand, außer in den Drehpausen bei Extrawurst.
Und wie hat dir das gefallen?
Ich finde das eine spannende Unternehmung, aber es ist natürlich so, es macht mehr Spaß, wenn ein bisschen mehr gelingt. Also ich treffe die Bälle, aber ich hause dann noch zu sehr ins Netz oder nicht dahin, wo sie sollen.
Ja, wir spoilern jetzt mal so ein bisschen. Du musst das ja im Film auch nicht machen, glücklicherweise. Ne? Sonst hättest du ja wahrscheinlich vorher so Method Actor mäßig 10 Wochen Tennis geübt.
Du meinst 10 Stunden.
Bist du denn Mitglied in einem Verein?
Kein Verein. Ich war mal Mitglied eines Fußballvereins zu Jugendzeiten oder bis ich 16 war oder so. Und dann hat sich das mit der Vereinskultur eigentlich, hier liegen noch meine 20 Euro von, nee, meine 5 von vorhin.
Die wollte ich schon mitnehmen, aber.
Nee, das sind meine.
Und, Glücks 5 Euro.
Genau, nee, ich bin, Verein habe ich bisher nie mehr. Nee, ist mir nicht mehr untergekommen.
Ich dachte, du bist im Förderverein für so einen Jazzclub, Jazz und Malerei in München.
Ich war im Jazz, also ich war Mitglied im Jazzclub Unterfahrt, aus dem einzigen Grund, dass man als Mitglied viel billigere Tickets bekommt für diese wahnsinnigen geilen Weltkünstler, die da hinkommen, also wirklich Jazzstars. Das war aber, ja, das Vergnügen, ich habe das, glaube ich, so 2 Jahre als Mitglied betrieben und da zahlst du halt einen Monatsbeitrag und kriegst halt deine Karten billiger, lohnt sich. Und jetzt bin ich es aber nicht mehr.
So, und ich denke jetzt gerade, verdienst du jetzt so viel, dass du das nicht mehr brauchst, dass es die Karten günstiger gibt?
Ich verdiene genug, das ist wohl wahr, aber ich gehe nicht mehr so oft wie früher.
Du hast keine Zeit, weil du so viele Filme drehst. Und da sind wir nämlich ja gerade beim Thema. Wir haben nämlich gedacht, so in der Vorbereitung, das ist so faszinierend, wenn man so ein Gespräch mit dir vorbereitet, wenn man sich so deine Filmografie ansieht, dann denkt man ständig, ach ja genau, da hat er auch noch mitgespielt. Ich meine, allein in diesem Jahr war es ja eine ganze Menge, ne?
Ja, Anfang des Jahres in Caroline Herfurths Tragikomödie Wunderschöner. Aktuell kann man dich ja immer noch in Bullies Erfolgsfilm Das Kanu des Manitou sehen, als Sheriff Kane.
Ja, mit Augenklappe und Vollbart, also gut getarnt, ne?
Ich habe dich überhaupt nicht erst erkannt.
Ja, das ist aber gut eigentlich, ne? Oder?
Also das ist, empfinde ich tatsächlich als Kompliment. Es nimmt jetzt gerade ein bisschen Überhand mit dem nicht mehr erkennen. Also selbst mein Operateur, der mir den Fuß im Sommer wieder zusammengeflickt hat nach einer Achillessehnen-Operation, ist auf Anraten meinerseits natürlich ins Kino. Also er wusste, dass ich mitspiele und hat mich in dem Film gesucht.
Wo ist denn jetzt Friedrich?
Genau, und dann haben sie dann, er und seine Frau anscheinend meinen Namen gegoogelt und dann diese Besetzungsliste gegoogelt und gesehen, ach, der Sheriff, und da waren aber schon drei Sheriff-Szenen vorbei. Also das ist, am Ende ist es ein Kompliment, hier auch bei Extrawurst. Ich habe da auch wieder meinen Look verändert, anderer Bart, anderes Gesicht, andere Haare, aber was heißt anderes Gesicht, aber irgendwie wird die Wirkung natürlich dann eine andere, wenn man immer ein bisschen wieder was verändert.
Du hast schon so was Chamäleon-artiges auch, ne?
Und jetzt muss ich gerade fragen, ist das für eine neue Rolle, weil deine Haare sehen ja auch so ganz anders gerade aus, so blond-grau.
Achso, ich wollte gerade fragen, wie sehen denn meine Haare aus? Ja, blond-grau, es ist ein Platinblond so ein bisschen, ne? Ich habe da einfach jetzt vor 2 Wochen mir die Haare einfach blond gemacht, einfach aus Bock. Da ist jetzt keine Rolle in dem Fall dahinter. Es ist ja so, ich habe ja dann bei meiner großen Auftragslage dann doch so oft meinen Look zu verändern für die Rollen oder habe da Lust drauf, dass mir jetzt mal ein bisschen Zeit gerade bleibt, um mal mich auch privat zu verändern, also zwischen den Filmen.
Ganz kurz nur, wie ist das passiert mit der Achillesferse?
Beim Tanzen beim Münchner Filmfest.
Das ist ja ein glamouröser Achillesfersenriss.
Ja, das ist ja auch schon was Besonderes.
Ja, ist filmisch. Also ich war sogar DJ. Ich habe wirklich den letzten Song, ich kann es kurz erzählen, dauert nicht lange. Es ist der letzte Song war Nena, ich gehe mit dir, wohin du willst. Und auf diese Zeile, also von Leuchtturm, auf diese Zeile, ich gehe mit dir, wohin du willst, reißt mir die Sehne.
Das tat bestimmt richtig weh.
Ja, das war, ja, ich war da schon woanders, aber das war okay.
Es macht ein fieses Geräusch vor allen Dingen, glaube ich, ne?
War nicht zu hören, Musik war zu laut.
Okay, alles klar. Wir hätten beinahe vergessen, Bibi Blocksberg, bist du ja auch noch dabei. Da spielst du ja den Vater von Bibi Blocksberg, Bernhard Blocksberg. Aber jetzt kommen wir natürlich zu deinem aktuellsten Film, zu Extrawurst.
Da spielst du ja den ehrgeizigen Matthias Scholz, den Stellvertreter von Heribert Bräsemann, und jetzt bekommst du gerade ein kleines Pilz.
Muss manchmal sein, ja.
Genau, passt gut zu den Haaren. Und Heribert.
Ein kleines Blondes.
Ja. Bräsemann, das ist der Vorsitzende des Tennisclubs Lengenheide, gespielt von Harpe Kerkeling. Und eigentlich wärst du ja auch gerne der erste Vorsitzende. Ja. Aber der
also
Heribert.
Im Film, ne?
Ja, genau. Aber Heribert, der lässt da keinen rankommen. Erzähl doch mal, wie war das mit dir und Harpe? Wie war eure erste Begegnung? Wann habt ihr euch kennengelernt?
Also wir haben uns kannten uns im Vorfeld nicht, außer aus der Entfernung. Ne? Man natürlich Fan, der man ist. Also es gibt ja kaum jemanden, der kein Fan von Harpe Kerkeling ist oder war oder wie auch immer oder wird. Das ist eine sehr besondere Situation, weil das jemand ist, der mich in meinem, wie ich groß wurde, auch mit viel Fernsehen gucken und auch, da erinnere ich mich an viele Tage in der Kindheit vom Fernseher mit meiner Mutter, die ihn auch schon immer sehr gut fand, vor allem eben sehr lustig und über den Humor und übers Lachen einfach sich da in ihr Herz gespielt hat und auch in meins. Und das war einfach, ja, das ist ja irgendwie wie ein Traum, der da in Erfüllung geht, wenn es dann irgendwann auf der Besetzungsliste heißt, übrigens Heribert spielt der Harpe Kerkeling, da bleibt mal kurz die Zeit stehen und dann denkst du dir, okay, jetzt ist noch ein bisschen hin, weil ich habe das Drehbuch relativ früh bekommen, also in einem Jahr werden wir drehen und oh, das ist ja total irre, hoffentlich bleibt das auch und dann hoffst du, dass du dem dann wirklich begegnest und dann ist es eben am Tag 1, der steht dann bei einer Leseprobe vor dir, gibt dir die Hand und du willst...
Warst du nervös ein bisschen?
Ja, sicher, ich war total, das war irgendwie das, was am Tag wichtiger war als alles andere, die anderen Kollegen uninteressant, Leseprobe uninteressant, Regie uninteressant, also Hauptsache man kommt mit Harpe eventuell mal ins Gespräch oder kann mal so ein bisschen reinhorchen in oder mal so reinfühlen, wie es, also auch mir, ja, also ich wusste auch nicht, wie geht's denn mir, wenn ich dem die Hand gebe. Das ist einfach ein absolutes Schwerkaliber deutscher Unterhaltung und in dem Fall, ja, weil es wahrscheinlich auch so lange zurückreicht bis in die Kindheit, eine wichtige künstlerische Inspiration vielleicht sogar. Insofern total schön, das erlebt zu haben und dann aber eben auch zu merken, ah krass, dem gibst du die Hand und es verändert sich erstmal gar nicht so viel. Es ist einfach auch ein Kollege, ein Mensch, ein sehr höflicher Mensch in dem Fall, wo man dann aber merkt, okay, jetzt, was heißt denn das jetzt eigentlich auch fürs Spiel? Und dann kommt man langsam in andere Sphären und sagt, man hat ja echt viel miteinander zu tun in dem Film. Also, was du meintest, ja, er Vorsitzender, ich Stellvertretender, wir haben wirklich viele kleine Rangeleien auszutanzen. Und dann spätestens bei der Leseprobe merkst du es auch, wie es anlegt. Ein bisschen Dialekt, ein bisschen Farbe, ein bisschen, also Farbe im Sinne von sprachlicher Farbe und einem sehr starken Charakter, also mit einer sehr starken Charakterzeichnung. All das können, all diese Jahre von komischem Talent und aber auch Lebensnähe, weil der, das hat er ja in so vielen Figuren, von Horst Schlemmer bis zur Beatrice damals zurück oder so, das sind, könnt jetzt das ganze Oeuvre aufzählen, aber das sind ja immer sehr menschennahe Beobachtungen, die in seine Figuren fließen, die man, mit denen man sich total identifizieren kann, finde ich, und hier eben auch. Und da ist dann erstmal, da musst du dann erstmal überlegen, okay, wie kommst du denn daran, dass du da mitspielen kannst auf dem Niveau? Und das macht er aber möglich mit viel Kollegialität, auch mit viel Lob, mit in die Augen schauen und wirklich sich nah begegnen. Das ist toll gewesen.
Und ich finde ganz schön, wie begeistert du das jetzt erzählt hast, Friedrich. Sehr sympathisch.
Ja, bei Habe Kerkeling habe ich auch gerade gedacht, man denkt immer, ja, so einen Typen kenne ich, ne? So wie er da spielt. Und deswegen ist er auch die perfekte Besetzung in diesem Film, weil da geht es ja auch so um Situationen, von denen man denkt, so Mensch, kenne ich auch. Also wir müssen noch ein bisschen was erzählen. Das Stück ist, also der Film, die Vorlage für den Film, entschuldige, genau. Ich habe mich ja gerade leicht verhaspelt, ist eines der meistgespielten Theaterstücke Deutschlands, eine Komödie mit Substanz, denn es geht um gesellschaftliche Themen, von denen man eben sofort sagt, ja, das ist irgendwie im Moment so die Stimmung, ne? Der Zeitgeist, das liegt irgendwie in der Luft.
Habe ich erlebt oder kenne ich so ähnlich. Die Autoren sagen ja, es sind 80% Humor und 20% Drama. Es fängt ja im Film beziehungsweise auch im Theaterstück, alles ganz harmlos an. Im Tennisverein, da soll nur ein neuer Grill angeschafft werden.
Ja, genau. Und ein Mitglied im Verein ist Moslem, also kann den Grill nicht benutzen, weil auf dem Grill Schweinefleisch gegrillt wird. Und daraus entbrennt dann erstmal eine Diskussion, ob ein zweiter Grill angeschafft werden soll.
Ja, und dann geht's so richtig ans...
Das ist der Anfang.
Ans Eingemachte geht es dann. Dann wird alles verhandelt, Migration, Religion, Verhältnis von Männern zu Frauen. Also alles die im Moment gesellschaftlich relevanten Themen. Der Film ist insofern auch ein Spiegelbild unserer Zeit, weil alles super aufgeregt und auch sehr unversöhnlich debattiert wird. Es wird so richtig gestritten mit allem drum und dran. Friedrich, wo und wie erlebst du dieses Klima in deinem Umfeld?
Wir haben jetzt sehr lange geredet.
Ja, erstmal,
jetzt bist du wieder dran.
Erstmal habt ihr es ziemlich treffend zusammengefasst. Ich finde auch, dass kein Wort zu viel war, weil es uns ja auch ein bisschen auf den, bei aller Komik und all dem Gesichtsverlust und das drüber und über die Leute lachen vielleicht oder über die Situationen, die entstehen im Film, bei all dem Witz und dem Spaß und der Unterhaltung, die eben angesprochene ernsthafte Thematik darunter oder dahinter, vielleicht sogar davor nicht zu kurz bleibt. Also es ist wirklich so, ich bin auch bei so viel, ich musste so viel lachen beim ersten Drehbuch lesen, ja, wusste aber gleichzeitig auch, das brennt irgendwo auch. Das ist also relevant, deswegen, weil es, was ich im Drehbuch finde, an dem, was die Figuren miteinander auszutanzen haben, stattfindet in der Realität. Mein Umfeld ist davon gefühlt nicht so, also ich würde fast sagen, nicht so betroffen, was wahrscheinlich eine Fehldiagnose ist, weil ich in meinem Leben mit anderen Themen zu kämpfen habe, als mich so ausgelassen wie diese Figuren, mich um Religion zu streiten oder um, wie isst jemand sein Fleisch oder nicht. Es taucht manchmal auf. Das ist noch etwas, also mit dem Fleischessen, wo ich sage, das thematisieren wir zu Hause auch. Wäre jetzt, also, weil ich habe mal für eine Rolle, habe ich mal eine Weile kein Fleisch gegessen und das hat irgendwie Eindruck gemacht zu Hause. Das verändert sehr viel, klar, und das zahlt auch ein auf eine Debatte, die läuft, die auch nicht weg ist. Und ja, Mann, Frau, okay, die Ehe vielleicht, aber da greift mir das in dem Stück jetzt ein bisschen zu kurz. Da kommt es einfach, es taucht auf, aber wird ja nicht so unbedingt benannt. Dennoch kann man dem so nachspüren. Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt sage, es taucht in meinem nächsten Umfeld nicht auf, dann aber in dem übernächsten, was dann, sagen wir mal, im ja, näheren Bekanntenkreis vielleicht alleine über Social Media mir zuträglich ist oder über meine Branche oder so, über Diskussionen, die da vielleicht geführt werden oder wo ich ja sehe, dass selbst wenn ich meine Mitmenschen nicht kenne, ich ja erlebe, dass es mein Umkreis ist, weil es, weiß ich nicht, Diskussionen sind, die durch die Schule oder die meine Kinder gehen mittlerweile aufs Gymnasium, dass da irgendwas entsteht, also auch ein Generationskonflikt möglicherweise. Die Rolle ich als Vater, sowas ist für mich viel relevanter gerade, was jetzt in dem Stück nicht so auftaucht, aber es ist natürlich die Frage nach, was löst das Patriarchat aus, wollen wir davon sprechen, haben wir es überhaupt und so. Also es sind alles sehr im Sinne von wirklich wach, ongoing Debatten, die wir haben, die hier auftauchen. Und ich kann da total relaten, obwohl sie mich jetzt, wie gesagt, also nicht tagtäglich beschäftigen.
Es ist ja dann auch, wie man das im Film sieht, die Art, wie begeht man einen Streit? Also diese Streitkultur, und das ist im Film ja schon ziemlich heftig.
Ja, es ist kein Austausch von Argumenten, es ist ja am Ende Schubsen sogar.
Und anschreien.
Ne? Und schreien, ja, und schlagen. Und
ne? Eskalieren, genau, und nichts zurücknehmen und vielleicht auch gar nicht mitbekommen, dass man den anderen möglicherweise sogar verletzt. Mit Worten. Und ja, da kann man sagen, in gewisser Form kriegen wir hier auch eine Überzeichnung zu sehen und andererseits eben, aber warum soll es nicht genauso laufen und warum, oder läuft es vielleicht genauso, ja? Ist das möglich? Ich weiß nicht, dadurch, dass ich nicht im Verein bin, ich glaube, also Verein steht dafür auch symbolisch, ne? Wir bringen Menschen aller Couleur zusammen, die sich auf eine Sache definitiv einigen können, das ist in dem Fall Tennis spielen, aber die kommen alle woanders her, möglicherweise auch Zugezogene in dem Fall, aber das ist, glaube ich, auch Realität deutscher Vereinskultur, die wählen alle was anderes, wenn sie denn wählen, der eine wählt, der andere nicht. Unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche sexuelle Vorlieben, Ausrichtungen und Sozialisationen. Und das ist ja ein ständig stattfindende Tatsache, dass Leute aus unterschiedlichen Milieus sich begegnen, egal ob sie in einem Verein sind oder selbst hier, also ich sag mal Bordrestaurant, ja, Deutsche Bahn, das ist ein super Schmelztiegel auch für oder Ort mal da einen Film zu drehen oder so, um das mal, also um Ähnliches zu erzählen oder die reine Taxifahrt. Ja, du bist in einer anderen Stadt, du steigst in ein Taxi und nimmst da auch eine andere Stadt wahr, kommst mit deinem Reisestress und hast da, erzählen die Leuten, also, oder anders, erzählen die Taxifahrer vielleicht oft vielmehr die unterschiedlichsten Geschichten von Leuten, die sie eigentlich fahren am Tag. Ja, also das meine ich nur, diese Unterschiedlichkeit von Erfahrungen und das, was man so mitbringt, für sich führt eben dann oft zu Meinungsverschiedenheiten. Und klar, du hast am Anfang gesagt, ne, das ist eine hochaufgeladene Zeit, wo wir uns unversöhnlich begegnen. Und irgendwie scheint mir da zum Beispiel, und da entdecke ich es ja am meisten, Social Media, eine ganz große Hauptrolle zu spielen, weil wir eben einfach, ja, würde ich sagen, darüber überhaupt diesen, ja, nicht weiten, aber vielseitigen Blick bekommen haben für, also jeder kann da alles reinschreiben.
Ja, da wird ja auch gar nichts mehr verhandelt, da wird ja gleich die volle Breitseite abgefeuert.
Und so ein Brandbeschleuniger ist das ja oft, ne?
Ja, genau, es ist halt einfach, vielleicht geht da oder ging da auch damit so ein bisschen das Vorsichtigere verloren. Also wenn sich die Leute hier so begegnen, dann kann man sich ja darüber freuen im Film, also dass sie sich begegnen, dass sie es noch sagen, dass sie es austragen, dass sie es versuchen, vor allem immer auch zurückkommen. Also hier erleben wir ja eigentlich eine Geschichte auch, ohne jetzt zu viel zu spoilern, dass wir hätten ja keinen langen Film mit einer Diskussion um eine Sache. Warum ist er so lang? Weil sie es immer wieder auch probieren, vielleicht hinzubekommen. Und ja, die Komödie dient nun dazu zu... Ja, das dürfen wir eigentlich nicht verraten, ne?
Nee, wir können ja so viel sagen. Was wir sagen können, ist, man denkt immer, es gibt so Momente, da denkt man, jetzt haben sie sich wieder vertragen, ja? Und dann geht das immer mit einem neuen Thema noch weiter und die Themen sind unendlich. Was ich ja gerne noch mal wissen würde, das zweite... komödiantische Schwergewicht, wenn man das so nennen kann, war ja Christoph Maria Herbst am Set. Wie hast du den erlebt?
Ähnlich gewaltig, weil das also in der Form der Bewunderung und der, das ist einfach jemand, der, das liest man ja Land auf Land ab oder kriegt es auch mit und wenn man es guckt und wenn man irgendwie viel Stromberg gesehen hat, spätestens dann weiß man ja, ein sehr sprachbegabter Schauspieler ist, der mit der Technik einfach wirklich, also des Gedankens auch, des Sprechens einfach wirklich irre Qualität liefert und auch ein, ja, das, da bei mir auch schon wieder sowas losging wie, also jetzt nicht Druck im, ja, ein kleiner Druck, so dem dann irgendwie auch gerecht zu werden. Weil man will von diesen Menschen unbedingt gemocht werden. Das ist, finde ich, auch vollkommen klar, also das ist ein Wunsch, dass man sagt, die bewundert man, dann sollen die einen auch mal selbst bewundern. Schafft man das überhaupt, ja, kommt man dahin.
Das ist ja gleich eine Doppelbelastung diesmal, ne? Also Harpe Kerkeling und Christoph Maria Herbst.
Ja, aber das, ich habe eine dankbare Rolle da. Ich habe wirklich, also hätte ich da mit weniger Futter zu tun, anhand von Material, hätte ich mich da noch mehr mit beschäftigen müssen. Aber ich habe wirklich eine unglaublich dankbare Rolle in diesem Stück hier und in diesem Film. Und das hat den einen oder anderen auch zum Lobhudeln angeregt.
Sehr schön. Okay. Wir freuen uns mit dir.
Ja? Genau. Applaus für dich, Friedrich. Genau. Ich muss da jetzt aber einmal noch nachfragen. Also Harpe Kerkeling und Christoph Maria Herbst auf einem Set. Erzähl doch mal ein bisschen was über die Drehpausen, die beiden da zusammen. Ich stelle mir das jetzt so vor, haben die gegenseitig versucht, vielleicht die Pointe des anderen immer noch mal so ein bisschen zu toppen, eins draufzusetzen? So eine komödiantische Battle, ist da sowas manchmal abgegangen?
Überhaupt nicht. Also das... Da muss ich jetzt jeden, der das erwartet oder so, das ging ja auch so in meinem Kopfkino so los, dass ich so dachte, ja, wie ist das denn eigentlich, wenn die jetzt nun ausgerechnet beide und warum haben die eigentlich noch nie? Und hier finde ich, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit den Rollen zu tun, die begegnen sich in der, das will ich jetzt auch, ja, also sie begegnen sich vielleicht nicht in der Reibung so stark wie die anderen Figuren, deswegen hatte ich mit Harpe viel mehr auszuhandeln, vielleicht auch so im, ich sag mal Backstage. Und die haben sich da eher so ein bisschen in Ruhe gelassen, war so mein Eindruck. Trotzdem musste man natürlich immer wieder über solche großen Themen wie Spielweise oder Rhythmus oder so, da haben sich natürlich immer alle fünf dann auch geäußert. Da muss man auch zu fünft gucken, wie wir das zusammenkleben mit Regie natürlich. Und da war mein Eindruck, dass der eine dem anderen sehr viel, also nicht nur Vertrauen oder Zutrauen schenkt, sondern Respekt. Also das ist, ich fand, das war sehr Respekt. Nicht beladen, aber so bezogen, dass man so gemerkt hat, da ist Bewunderung möglicherweise und wenn nicht Bewunderung, dann aber Respekt.
Ich bin doch richtig, die haben auch das erste Mal zusammen gedreht, die beiden.
Das war die erste und ist die erste Zusammenarbeit, genau.
Wer weiß. Vielleicht ist das der Anfang einer wunderbaren Serie von Filmen. Wir wissen, dass du manchmal mit Playlists arbeitest, um über die Musik dann emotional in deine Rollen einzusteigen. Zum Beispiel um eine traurige Sache zu spielen, also in eine traurige Stimmung zu kommen oder vielleicht sogar weinen zu können. Aber wie ist das bei Komödien? Kommt da eine Playlist und hörst du dann eher lustige Musik oder wie funktioniert das?
Nee, da habe ich jetzt, also das ist eine gute Frage, finde ich, weil bei würde man vielleicht, genau, weil ich das wirklich mit dem Weinen, mir traurige Lieder oder Stimmungen, die ich mit Musik verbinde aus meinem Leben, die mich traurig gemacht haben, das kann ich einfach super anwenden. Das ist einfach wie so ein kleines Werkzeug. Und bei Komödie habe ich das als inneren Wunsch gar nicht, dass ich da jetzt eine Musik für bräuchte. Allerdings hat mich schon interessiert, so für mein inneres Bild, für die innere Fantasie, was könnte der hören? Und bringt mich vielleicht der Gedanke, weil nun Musik irgendwie so ein wahnsinnig interessantes Feld ist für mich und da weiß ich viel drüber, so vielleicht auch nochmal näher an ihn ran in der Suche um, wenn jemand so eine Musik hört, dann hat er vielleicht so einen Bart oder so. Oder ja, oder wenn jemand so eine Musik hört, dann trägt er ungefähr so eine Jacke oder was ist denn jetzt eigentlich der Beruf? Rollladenmann, was soll denn das bedeuten und so, ne? Also der hat ja so ein Rollladengeschäft, aber bringt uns das irgendwie, also kann mir da sozusagen der Kontext von Musik oder was jemand für Musik hört, die Figur irgendwie nochmal ein bisschen mehr aufpusten.
Was hört er denn für Musik?
Na, ich würde so sagen Toto.
Ja.
Ah ja, das passt gut, Toto.
Also, Afrika?
Ja, ich glaube, diese so ein bisschen 80er ja. West Coast Rock ist so ein bisschen das, was ich ihm schon durchaus zutraue.
Gute Idee.
Ja.
Finde ich auch.
Kann ich mir gut vorstellen. Friedrich, bevor du Schauspieler geworden bist, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen zurück, da hast du ja so richtig was Solides gelernt. Du hast eine Ausbildung zum Erzieher gemacht und du hast in dem Beruf ja auch gearbeitet. Was hast du da gelernt als Erzieher, dass du heute noch gebrauchen kannst für deinen Beruf als Schauspieler?
Also in der Praxis würde ich sagen Geduld. Das ist, was ich im Leben oft nicht habe, einfach weil ich wahrscheinlich zu ungeduldig bin. Also ich will die Dinge schnell erledigt haben oder sie schnell erreichen auch. Also auch Geduld mit mir selber habe ich nicht so viel oder hatte ich früher nicht. Aber in dieser Zeit, ich meine, da war ich 21, als ich den Erzieherberuf auch dann ausgeübt habe, war das tatsächlich der große Unterschied, dass mir die Arbeit mit den Kindern, mit denen ich damals zu tun hatte, die aus etwas schwierigeren Verhältnissen kamen zu Hause, das eigentlich nur mit Geduld und Zuhören vermitteln konnte, was unser Plan war da in dieser Erziehertruppe mit zwei anderen Mitarbeitern. Und das ist es schon. Also das, ja.
Aber wie hast du das dann gelernt, dieses geduldig sein und nicht so explosiv sein?
Ich habe mir das eigentlich nur abgeguckt. Also das ist so, ich habe das ja erlebt, dass das bei dass Dinge, so wie ich sie anwende, intuitiv anscheinend nicht so funktionieren. Mir das ja auch gefeedbackt wurde, ohne dass ich jetzt ein schlechter Mitarbeiter war, sondern das war einfach, das ging vom Praktikum rüber in mein Anerkennungsjahr. Das heißt, ich sollte ja auch Dinge lernen und durfte. Und das war einfach eine gute, glaube ich, eine ganz gute Anlaufstelle da überhaupt zu beginnen. Und die Leute haben da gut mit mir kommuniziert, also meine Mitarbeiter. Und das war möglich über Austausch, über... Also das war ja wirklich mit viel auch Supervision verbunden, dass man sich wirklich darüber ausgetauscht hat, wie jetzt eigentlich Arbeit hier zu verlaufen hat und worum es uns hier geht und so. Und dann wurde mir natürlich auch gleichzeitig mit vermittelt, schau mal an der Stelle oder so, da hörst du mal besser zu oder da hast du deine Zeit. Es geht nicht darum, hier mit jedem Kind zu einer bestimmten Uhrzeit fertig zu werden, sondern wenn wir hier, weil das war eine sehr besondere Arbeit, wo jedes Kind eigentlich eine bestimmte Zuwendung gebraucht hat im Sinne der pädagogischen Ansatz, sondern dass man dann wirklich, und das geht mir bis heute so in meinem Vatersein, ich habe 3 Kinder, jedes Kind hat einen anderen Vibe sozusagen, finde ich. Auch wenn sie Geschwister sind und viele Ähnlichkeiten bestehen, diese Zugänge zu etwas, ein Kind lernt Englisch, ein Kind lernt Mathe, der Schuldruck ist da und so. Es sind andere Alter und andere Begebenheiten, andere Menschen haben andere Ansprüche. Darauf auch ein bisschen so zu achten, ist ja auch ein totaler Erkennungswert, so, der Dinge voranbringt.
Das heißt ja immer so, Lehrer, Eltern können ja ein bisschen anstrengend sein für die Kinder, ne? Weil, wenn die Lehrer sind. Wie ist das bei, du bist ja auch ein Erziehungsprofi, du hast das ja mal gelernt. Wie ist das so für deine Kinder?
Dass ich das mal gelernt habe, meinst du? Oder?
Ja, weil du bist ja Pädagoge. Also du kennst dich ja aus, du bist ja ein Profi. Also du bist ja, vielleicht ziehst du dann anders, du machst es nicht so aus der Hüfte, sondern vielleicht hast du ja einen richtigen Plan.
Mit Wissen. Ja, nee, genau. Das ist wie immer im Leben, es ist dann doch genau die andere Seite. Also ich fühle mich ja ganz oft als Vater eben überhaupt nicht so potent oder so kraftvoll und so wissend und wie ich es damals irgendwie so wahrgenommen habe bei mir, als ich das gelernt oder ausgeübt habe. Da bin ich ja auch ganz anders beschäftigt, da bin ich ja befangen, wie man so schön sagt. Und da teilen wir vielmehr auch miteinander mit den Kindern und der Familie auch Schwächen. Stärke ist da, kommt da irgendwie ganz am Ende erst. Also wirklich, wo man sagt, das hatte ich damals im Beruf anders, da hatte ich vielleicht auch den Anspruch, meinen Beruf gut zu machen. Hier sehe ich das ein bisschen anders. Zu Hause ist das ein Leben mit mir als Teil dessen, ich bin da, kann mich da nicht anders abtrennen oder so. Deswegen ist da ja auch alles, da wird ja alles reflektiert. Und beim Beruf konnte ich ja mal nach Hause fahren.
Aber trotzdem, nach deiner Ausbildung zum Erzieher hat es dich ja dann irgendwann zur Schauspielerei gezogen. Warum wolltest du das dann trotzdem werden? Weil dein Beruf hat ja sehr viel Spaß gemacht als Erzieher.
Ja, ich hatte das schon, das war schon so ein paralleler Angang. Ich hatte sozusagen also mit der Erzieherausbildung schon Theaterprojekte und hab gedacht, Schauspielschule wäre es irgendwie auch und so hab meine Sommertheater-Produktion da immer an der Ostsee gehabt, mit Profis zu tun gehabt oder Leuten, die nun nicht mehr Theater spielten oder noch Theater, also da war ich irgendwie in einem guten Umfeld, immer eine Inspiration. Der Schein musste irgendwie her, deswegen haben meine Eltern mir geraten, diese Ausbildung fertig zu machen, die ich im Grunde ja fast schon abgebrochen hätte. Und gut, dass ich es gemacht habe, weil das hat mir für meinen beruflichen zweiten Werdegang quasi oder der dann kurz danach folgte, eine ganz große Entspanntheit gegeben, die im Schauspielberuf Gold wert ist. Das so irgendwie mit diesem Schein in der Tasche hat mich das kaum gejuckt, wenn jemand gesagt hat, der ist schlecht. Also damals hat mich das kaum gejuckt. Heute ist es ein bisschen anders. Heute habe ich krassere Ansprüche und so und will auch ein bisschen so einen Status halten. Aber damals war das total geil zu wissen, ey, wenn es das nicht wird, dann habe ich immer noch was anderes.
Du konntest immer sagen, ich gehe wieder zurück in den alten Beruf. Das ist ja wirklich Gold wert, weil es ist so ein unsicherer Beruf, die Schauspielerei.
Es ist wie so ein Sprungtuch so ein bisschen, ne? Dass man aufgefangen wird und dann weiß, okay, man könnte da was machen.
War das auch so ein bisschen der Reiz für dich, auf der Bühne oder vor der Kamera ein anderer zu werden? Also so ein bisschen Eskapismus, weißt du, was ich meine? Also aus dem eigenen Leben flüchten und in ein anderes Leben einsteigen?
100%, aber das ist, genau, das habe ich, seit ich ein Schulkind bin, glaube ich, oder so. Da erinnere ich das zumindest. Aus dem Kindergarten weiß ich das nicht mehr. Aber Rollen spielen oder was anderes annehmen oder jetzt ich selber zu entscheiden, ich bin jetzt wer anders oder ich mache es anders als ihr und ich verrate es aber nicht. Und wenn es jemand entdeckt, ist es irgendwie auch gut, weil dann gibt es entweder Applaus oder Ablehnung oder was auch immer. Aber dass man nicht immer das so macht, wie es erwartet wird oder ich überrasche jemanden mit Rollenspiel oder so, das hat mich schon immer irgendwie von alleine gereizt, ja.
Wir haben vorhin schon kurz über deine Playlists gesprochen, die du manchmal für Rollen nutzt. Und Musik spielt ja eine ganz wichtige Rolle in deinem Leben. Du hast ja schon in einer Schulband gespielt, Lance Flair, wenn ich das richtig ausspreche, und erste Bühnenerfahrungen da gesammelt. Du gehst in München gerne in einen Jazzclub. Was passiert, wenn du Musik machst oder hörst? Musik ist ja eine Konstante in deinem Leben, die dich ja irgendwie immer glücklich macht, oder?
Macht mich immer glücklich. Es gibt ganz unterschiedlich. Ich meine, gestern war ich auf einem Konzert, auch also heute gerade. Ich bin mit dem Nachtzug nach Berlin zum Interviewtag gefahren und weil ich wirklich gestern Abend in München noch ein Konzert gucken musste und jetzt so ungern fliege, deswegen war es dann der Nachtzug. Das war dann mir einfach, das war eine zu großer Konzertraum für mich. Ich fand das dann zwar geil, die Band zu sehen, aber die habe ich nicht gefühlt. Deswegen.
Was hast du denn gesehen?
Ich habe gestern eine Hardcore-Band geguckt, die heißt Turnstile.
Total angesagt gerade.
Ja, kennst du?
Ja, klar.
Ja, das ist, also das.
Er ist auch so ein Musiknerd.
Okay, cool. Also deswegen, das war schon irre, weil ich hätte diese Szene, diese Größe der Szene nicht vermutet. In München wäre da alles, da sind Leute aufgetreten, wirklich. Also optisch, ne, erstmal Klamotten und Look und so. Das habe ich in München noch nie gesehen. Das ist wirklich wie als, also aus den Löchern oder aus den Ecken kamen sie zusammen.
Wo waren die bisher alle?
Ja, ne? Das fand ich total abgefahren und dafür war es natürlich wieder geil. Aber sowas spielt dann auch rein, ja. Wer macht das mit mir? Ich gehe da oft allein auf Konzerte und ich nicht, dass ich Leute kennenlerne, aber ich gucke mir die gerne an und sag und fühle mich da irgendwie einer Community zugehörig. Lass sie uns Konzertbesucher nennen oder Musikfans oder so. Und das ist schon, das macht mich happy, ja.
Ja, es gibt immer so einen Moment, wenn sie aus dem kleinen Club, wenn sie dann bekannter werden und dann plötzlich in der großen Halle spielen. Und dann, ja, finde ich auch immer nicht so. Mhm. Bettina guckt schon auf die Uhr. Bei Musik, da vergaloppiere ich mich ja gerne. Weil ja, ich selber weiß, so, ich bin, ja, hast du ja schon gesagt. Ne? Hast du mal überlegt, Sänger zu werden, so wie deine Schwester Ellie?
Ihr hättet ja theoretisch als Duo auftreten können.
Ne? Ja, wir hatten einmal das Vergnügen, dass wir das konnten das mal bei einem Musical machen. Mit Anfang 20 haben wir das sogar mal erlebt tatsächlich. Also wirklich als einziges Mal zusammen auf der Bühne gesungen. Früher waren wir beim Schulchor und so, da kennen wir das auch noch so, miteinander zu singen. Aber nee, ich selber traue mir das nicht zu auf dem Niveau, wie ich finde, dass man das dann machen müsste. Also das, ich mir habt schon verschiedene Leute gesagt, du hast eine schöne Stimme, du kannst toll singen. Aber das ist wirklich, sage ich dir, weit davon entfernt, das anzubieten. Also das mache ich dann für mich und das ist es dann. Ist gut so, es reicht.
Turnstile ist übrigens von der BBC auf der Liste der 6 besten Bands des Jahres. Aber egal, kleine Fußnote.
Nur eine kleine Anmerkung.
Ja, ja, ja. Ist aber wichtig, ich wollte Bettina ein bisschen ärgern.
Ja, ist aber gut, dass du es nochmal sagst.
Ja, finde ich schön, dass wir darüber
Friedrich Mücke geht nämlich nicht auf irgendwelche Konzerte. Nein, er kennt sich aus.
Ja, ja, das merke ich. So wird hier eine Fachsimpelei. Friedrich, jetzt gehen wir doch nochmal zurück zum Fußball. Das hattest du schon erzählt. Du hast früher gespielt in der Bistumsliga Berlin. Hattest du Talent? Hätte es für eine Profikarriere gereicht?
Also die Bistumsliga ist ja eine Freizeitliga, was jetzt nicht heißt, dass da keiner Fußball spielen konnte, aber das, und ich war bestimmt auch nicht schlecht.
Welche Position?
Rate doch mal, weil manchmal sieht man es den Leuten ja an der Nasenspitze an.
Ich sage jetzt einfach mal Torwart.
Nee, das ist das Entfernteste.
Dann Stürmer?
Du hast die Bälle verteilt und du warst Libero.
Ja, nee, ich weiß, Stürmer. Also linker, genau,
Treffer,
linker Stürmer vorne Spitze. Genau, und das, nee, also ich war, es hat gereicht für Hallenturniere mit der Schule oder mit so, also wirklich Kicken in Freizeit und wie gesagt, den Verein, hatte ich den erwähnt heute? Schon, den Verein?
Der Verein heißt, hieß Pankow Blues, ne?
Ja, dieser Bistumsliga-Verein, genau, aber auch dieser Jugendverein, wo ich gewohnt habe und so, das war immerhin auch mit Vereinen, da war ich ja mal im Verein sozusagen, aber das ist so das, ne, klassische, mit 16 hat man irgendwie keinen Bock mehr oder habe andere Sachen gehabt, die mich interessiert haben und habe so freizeitlich noch gespielt, bis 30 waren, hat das Knie nicht mehr mitgemacht, deswegen, also.
Ich habe mich gefragt, wird in der katholischen Bistumsliga, wird da weniger gefoult?
Nee, da wird ziemlich reingehauen tatsächlich. Also, aber das waren, ne, da hat der Oberministrant immer, Andreas hieß er, der hat uns da immer eingeladen zu und ich fand das geil. Ich fand das war auch so ein Milieu, ne, wo ich so dachte, Da spielst du mit Älteren, hast du so einen Lebensteil, der dir sonst gar nicht so, ich meine, ich habe tausend Sachen gemacht da in der Jugend und dann noch am Samstag bis zum Sliga mit den Ministranten von der Kirche, why not, fand ich geil. Das waren wieder andere Leute mit anderen Geisteshaltungen und so, hat mich schon immer interessiert. Also es ist eigentlich relativ vielseitig und das hat es dann nochmal, weiß ich nicht, das fand ich dann schon sehr besonders immer.
Warst du da kirchlich eingebunden?
Ja, ich bin ja katholisch aufgewachsen sozusagen. Wir kannten uns dann alle aus der Kirche und dann war es einfach, wenn der Friedrich Fußball spielen kann, dann soll er mitmachen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, gerne.
Warst du dabei. Friedrich, deine Figuren, die haben ja oft so etwas Solides, so was Verlässliches, so eine Regelmäßigkeit, strömen die aus. Vielleicht auch etwas Berechenbares. Wann bist du da mal so richtig unberechenbar?
Also du meinst jetzt nicht, wie er spielt, sondern die Figur.
Figuren, die du manchmal spielst. Mhm. Wann bist du denn total unberechenbar?
Ja, wenn ich wütend bin, glaube ich. Also es sind schon so Dinge, die so... Das ist jetzt nicht unbedingt super, das so festzustellen, aber ich bin ja auch aus Fleisch und Blut. Also unberechenbar ist natürlich ein großes Wort da an der Stelle. Aber es ist schon so, dass ich mich da manchmal ein bisschen selber überrasche, wie weit ein Wutgefühl gehen kann. Oder das empfinde ich schon, ich empfinde Wut schon als eines der wirklich starken Gefühle. Und deswegen kenne ich mich da selbst nicht ganz so gut aus in dem Moment. Und deswegen würde ich es als unberechenbar beschreiben. Ich habe mich dann schon noch unter Kontrolle, so meine ich es nicht. Aber es ist sowas. Und im Positiven vielleicht, also im rein Positiven, in so einer Form von, wann kann ich mich verlieren, sicherlich in Musik. Also da ist komischerweise Jazz, nimmt da irgendwie gerade ein bisschen Überhand. Das ist wirklich was ich krass finde. Da werde ich so ein bisschen für mich so unberechenbar, wie ich mich da wegbeamen kann. Also ich schließe dann die Augen im Konzert und da können wirklich, es sind viele Leute auch vor mir gestanden, die gespielt haben und das ist krass bei Jazz irgendwie. Ich weiß nicht, was da passiert.
Das ist dein Ding, ne? Deine Musikrichtung.
Ja, passiert jetzt irgendwie. Ja.
Wir sehen dich ja auch noch in Bibi Blocksberg. Ist das so ein Film, den du auch so ein bisschen für deine Kinder gemacht hast?
Also, konkret als diese Anfrage kam, war das schon ein Gedanke dabei. Aber was mich auch interessiert hat, ist, Kinderfilm hat immer so eine ganz andere, einen ganz anderen Vibe tatsächlich, ein anderes Gefühl, weil man da, ich weiß nicht, mit einer gewissen Form von Rücksicht, aber auch mit Fordern. Also auch, guck mal, da bin ich, glaube ich, eher erinnert, dass ich mal einen anderen Beruf hatte. Und also ganz doof, ich bin da nicht der Erzieher für die. Aber ich mag das schon, irgendwie da in so eine Welt dann einzutauchen. Und dann, weiß ich nicht, ich erinnere mich da, glaube ich, irgendwie mehr dran, dass meine Kinder das dann cool finden und auch honorieren, dass ich mal einen Film gesprochen habe, Kinderfilm oder zweimal auch schon. Das ist natürlich ein Luxus Plus sozusagen, ja.
Ein Bonus.
Ja, genau. Ja.
Okay. Und du wirst ja immer wieder für Komödien besetzt, wie jetzt in Extrawurst. Und da müssen wir auch noch mal ganz kurz auf das Kanu des Manitou zu sprechen kommen. Fast 5 Millionen Besucher. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Ja. Könnte schlimmer sein. Ne?
Was sehen Regisseure und auch Castingmenschen in dir, dass sie so komisch an dir finden? Also, dass du für Komödien besetzt wirst. Bist du so ein komischer Typ? Ist das irgendwas, was du gerne hervorbringst?
Ja, vielleicht das Zweite. Also komischer Typ im Sinne von witziger Typ, ne?
Genau, komisch hat ja noch eine andere blöde Bedeutung. Hier witzig.
Ja, das wäre mal zu überlegen, ob man wirklich, also wenn man großer, also welche großen Komödianten kennen wir und wie sind die so, ne? Also da würde ich mal behaupten, derjenige, der Loriot jemals privat komisch erlebt hat, muss vielleicht dafür schon, weiß ich nicht, in seine Küche getreten sein. Habe ich immer das Gefühl, also das ist, offensichtlich sind die Leute dann über ihre Arbeit so als komisch und werden als witzig wahrgenommen und sind sie bestimmt auch, aber sehr, weiß ich nicht, erlebt die eher mal als ein bisschen zurückgezogen oder so. Warum auch immer, und ich erlebe mich eigentlich als viel nachdenklicher und gar nicht so als so der schnelle, also ich bin sicherlich auch gerne locker und lustig und so, aber ich weiß nicht, das hängt dann, glaube ich, eher konkret an der Rolle, aber du hast schon recht, vielleicht ist es aber eher auch so, das wäre eine Frage, wie viele Leute kriegen eigentlich Komödienangebote und sagen nein? Also ich kriege die ja einfach und ich sage dann eher oft ja, weil ich da auch Lust drauf habe. Das kann ich sagen. Ich kriege tatsächlich weniger Drama. Aber sorge dafür, dass das Spektrum nach wie vor breit bleibt, weil ich nur auf eins allein, wäre mir das zu langweilig.
Aber Drama hast du ja auch mit Bulli gemacht, ne? Ballon?
Korrekt, genau. Und soll auch wieder, also ich meine, das jederzeit wieder, das freut, hat mich total gefreut, diese Rolle zum Beispiel. Finde ich auch eine ganz hervorragende Arbeit. Und habe ich auch, genau, gibt es noch 5, 6 andere Sachen und so, aber ja, ich glaube, weil es immer so ein bisschen hin und her geht. Also dieses in den groben Genres, Drama und Komödie, wechselt sich das immer ein bisschen ab. Und vielleicht, weil ich es auch gut mache, vielleicht fragen sie mich deswegen.
Ganz bestimmt. Das wollten wir jetzt ja nicht so sagen. Jetzt können wir es ja sagen. Wir wollten erst mal abwarten, was du sagst, ne? Was für ein Potenzial sie in dir sehen. Wir sehen dich immer gerne. Jetzt auch natürlich wieder in deinem aktuellen, in deinem neuen Film Extrawurst. Und den könnt ihr ab 15. Januar nur im Kino sehen. Friedrich, es war echt schön heute mit dir. Schön, dass du da warst. Ja. Beziehungsweise wir sind ja heute zu dir gekommen. Dass du
Zeit hast. Ja, da bedanke ich mich auch herzlich, weil es hat mir großen Spaß bereitet hier. Und es waren coole Fragen. Ich fand's nice.
Oh, danke schön.
Also das heißt, du würdest wiederkommen?
Ich komme wieder, 100 Pro.
Sehr schön.
Das machen wir.
Und wenn ihr Friedrich auch sehen wollt, müsst ihr ins Kino gehen. Und wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns und sagt es weiter.